D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Wir machen eine Reise an den Hindukusch. Es geht nach Afghanistan. Ein sehr traditionelles, patriarchales Land. Unsere Korrespondentin Sandra Petersmann erzählt, wie sich in Kabul Frauen und Männer kennenlernen, was geht und was gar nicht geht. Ihr erfahrt Geschichten aus der Nacht der Liebenden. Das ist die erste afghanische Radiosendung über Liebe und Sexualität. Und wir schauen auf zwei sehr dunkle Kapitel, die sogenannten Tanzjungen, und auf Frauen, die als Jungen erzogen werden, aus Gründen der Ehre. Keine Frage, ziemlich heftige Themen, aber ziemlich wichtig und interessant. Danke für euer Interesse.
D-Radio Wissen.
Aufklärung, Liebe, Sexualität, für uns im Westen meistens ziemlich normale Themen, sogar zum Teil Party-Talk-tauglich. In Afghanistan ist das komplett anders. ARD-Korrespondentin Sandra Petersmann, wie ist in Afghanistan der Umgang mit diesen Themen?
Na, die afghanische Gesellschaft ist sehr konservativ, tief religiös. Das sind alles Tabuthemen. Wenn man sich da mit jungen Menschen unterhält, viele wissen überhaupt nicht, wie das Leben des anderen Geschlechts aussieht, weil die Leben tatsächlich sehr getrennt stattfinden. Wenn wir mal eine junge Frau nehmen, vielleicht einen jungen Teenager, wir gehen jetzt mal direkt in die Stadt in Kabul, die kennt eigentlich als Männer in ihrem Leben ihren Vater, Brüder, vielleicht noch Onkel, Cousins. Aber alles, was sich jenseits der Familie abspielt, ist extrem getrennt. Man hat ganz wenig Berührungspunkte im Leben. Und insofern stellt sich die Frage, was weiß man über Sexualität, was weiß man über Partnerschaft? Die stellt sich vielen einfach nicht, weil die Familien das gar nicht zulassen. In der Regel kontrollieren die Familien, wen die Kinder heiraten, wann die Kinder heiraten. Gerade Mädchen, junge Frauen haben da eigentlich kaum Mitspracherecht.
Das heißt, viele wissen vielleicht auch gar nicht, wie das rein technisch funktioniert, diese sexuellen Themen.
Absolut, ja. Ich hatte mal eine Erfahrung gemacht bei einer Reise. Da war ich an einer Sicherheitsschranke und bin von einer Frau abgetastet worden auf dem Weg zum Flughafen. Das war eine junge Flughafenangestellte im Sicherheitsdienst. Die mag vielleicht so 18, 19 gewesen sein. Die hat in meiner Tasche einen Tampon ertastet. Das erstmal gut, sie hat also gut aufgepasst, hat den dann rausgenommen und wusste zum Beispiel überhaupt nichts damit anzufangen. Und ich wiederum sprach ihre Sprache nicht, sie sprach nur wenig Englisch. Die wollte jetzt von mir wissen, was das ist, wofür man den braucht. Ich habe es dann mit Händen und Füßen versucht, aber das zeigt vielleicht, wie bei vielen Menschen auch der Wissensstand ist. Ich habe mit Ärztinnen dort gesprochen, die zum Beispiel in der Schwangerschaftsvorsorge tätig sind. Und ich bin jetzt immer noch in Kabul, in der Hauptstadt, wo es die besten Bildungsmöglichkeiten und die größten Freiheiten auch für junge Frauen gibt. Da wissen viele Frauen nicht, was mit ihnen passiert, wenn sie zum ersten Mal ihre Periode bekommen. Die wissen nicht, was mit ihnen passiert, wenn die Brust anfängt zu wachsen, wenn sie in die Pubertät kommen. Das sind Themen, über die in vielen Familien nicht gesprochen wird. Und wenn, bleibt das innerhalb der Frauen der Familie. Und alles, was über deren Wissen hinausgeht, wissen diese jungen Frauen, Mädchen dann auch tatsächlich nicht. Wenn man sich überlegt, wie hoch die Quote von, sagen wir mal, Kinderhochzeiten ist, also wirklich von jungen Mädchen weit unter 18, die verheiratet werden, oft an sehr viel ältere Männer, dann kann man sich nur vorstellen, wie schlimm das für diese Mädchen sein muss, dann zum ersten Mal Kontakt auch mit Sexualität zu haben.
Das heißt, junge Frauen, die können sich auch in der Regel den Partner gar nicht selber suchen?
Das ist in Afghanistan absolut weit verbreitet, dass es arrangierte Ehen gibt. Das heißt, eine Ehe ist eigentlich eine Zusammenführung von zwei Familien. Die Eltern bestimmen, wen die Kinder heiraten. Das ist ganz, ganz überwiegend so der Fall. Auf dem Land vielleicht noch sehr viel mehr als in der Stadt, wo vielleicht ein paar mehr Freiheiten inzwischen für junge Leute sind, auch mal miteinander zu flirten, vielleicht an der Universität oder über Facebook, über Smartphones. Aber wenn es dann darum geht, wirklich in die Ehe einzutreten, dann haben eben ganz oft die Eltern die Zügel in der Hand, vor allen Dingen der Vater bestimmt da auch sehr viel. Und dann haben Jungen vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten, Mitspracherecht zu haben. Aber bei den meisten Frauen ist es so, dass sie sich dann auch dem Urteil der Familie beugen und da kein Mitspracherecht haben, was dann oft genug zu gebrochenen Herzen führt und zu wirklich ganz traumatischen Gefühlen, die die dadurch leben müssen.
Und sowas wie, worüber bei uns hier relativ offen gesprochen wird, sowas wie Homosexualität, Sex auch außerhalb oder vor der Ehe, das ist vermutlich undenkbar, zumindest offiziell
offiziell absolut undenkbar, totale Tabuthemen. Aber natürlich haben wir, wenn wir in die Hauptstadt Kabul gucken, wir haben 3G, wir haben 4G, Smartphones, Internet, mehr Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren. Es gibt natürlich Begegnungsmöglichkeiten inzwischen für junge Leute. Junge Leute versuchen das auch auszunutzen, aber sie sind damit immer noch in der Ausnahme und setzen sich natürlich einem Risiko aus, weil wenn die Familien das mitbekommen, die Ehre der Familie in Afghanistan ist sehr übersteigert, die ist für viele wirklich alles. Wenn man dann gegen die Familienehre vermeintlich verstößt, dann kann das eben auch schlimme Konsequenzen haben, bis hin zu Gefängnis, bis hin zum Verstoßen aus der Familie, bis hin zum Ehrenmord, wenn man es ganz auf die Spitze treibt. Wenn man sich die Frauengefängnisse in Afghanistan anschaut, das sind in der Regel Frauen, denen Adultery vorgeworfen wird, also Missbrauch der Ehe, Fehlverhalten in der Ehe, Sex außerhalb der Ehe. Und es gilt als Verbrechen und dafür kann man schwer bestraft werden.
Liebe und Sexualität ist ein absolutes Tabu in Afghanistan. Aber woher kommt eigentlich diese Strenge? Ich habe unsere Korrespondentin Sandra Petersmann gefragt, wer die Regeln fürs Privatleben dort macht. Wer setzt sich durch mit seinem Willen? Die Religion, der Staat oder sind es die Familien?
Was die Familien durchsetzen wollen, was die Großfamilie, der Clan durchsetzen will, die Dorfgemeinschaft durchsetzen will. Die Mullahs haben immer noch riesigen Einfluss. Natürlich ist sie auch eine sehr religiöse Gesellschaft. Und nach über 30 Jahren Krieg ist eben Religion etwas, was den Menschen auch Halt gibt, was dann oft übersteigert wird, was richtig ins Fundamentalistische gehen kann. Und das drückt natürlich der freien Liebe, so wie wir sie vielleicht bei uns in Deutschland kennen, die Luft weg und nimmt auch Liebenden die Luft zum Lieben und die Luft zum Atmen mit oft genug tragischen Konsequenzen. Ich kann mich an einen Fall erinnern von einem jungen Dolmetscher, mit dem ich selber zusammengearbeitet habe in Afghanistan, der sich unsterblich verliebt hatte und auch gerne von dieser jungen Frau erzählt hat. Die haben sich tatsächlich aus der Distanz immer sehen können. Manchmal haben sie sich Zettelchen zustecken können, haben sich vielleicht SMSen schreiben können. Aber als das rauskam, ist die eine Familie sofort weggezogen und dem jungen Mann, der für uns auch als Dolmetscher arbeitete, wurde es verboten, da noch einmal Kontakt hin aufzunehmen. Und der hat natürlich gelitten wie ein Tier, der hatte richtig Liebeskummer. Und das ist noch ein Fall, der vielleicht, mal abgesehen vom gebrochenen Herz, ein Fall ist, wo jetzt nichts Dramatisches passiert ist, jedenfalls nicht nach dem, was wir wissen. Und es gibt andere Fälle, die sehr dramatisch ausgehen, wo in der Regel dann die Frau das Opfer ist, stirbt, umgebracht wird, Ehrenmord oder aber auch im Gefängnis landen kann.
Es gab ja aber auch mal liberalere Zeiten. Es gibt zum Beispiel Fotos von Frauen in Kabul, in der afghanischen Hauptstadt in den 1960er Jahren, im kurzen Rock. Was war das für eine Zeit, wo es ganz anders zuging in Kabul?
Na, damals gab es einen König, der liberale Reformen durchsetzen wollte, der ein anderes Gesellschaftsbild hatte. Das hat er dann tatsächlich in Kabul zum Teil geschafft. Und in Kabul als das Zentrum dieses Landes, das haben wir dann auch später während der sowjetischen Besatzungszeit gefühlt, da hat man Möglichkeiten gehabt, sich freier zu äußern, freier zu leben. Da hat es viel mehr Vermischung von Menschen, von Kulturen gegeben als auf dem Land. Ganz oft ist es ja so, dass so ein Wandel, der sich in einer Metropole abspielt, das Land nicht zwangsläufig erreicht, die Dörfer zwangsläufig nicht erreicht, die weit verstreut, zum Teil auch in den Bergen in diesem Land liegen. Und dazwischen liegen eben fast 4 Jahrzehnte Dauerkrieg, die diese Gesellschaft auch verhärtet haben, undurchlässiger gemacht haben, Menschen auf sich selbst, Familien auf sich selbst zurückgeworfen haben. Und freie Liebe ist eben etwas, was in Afghanistan so im Moment nicht vorgesehen ist, wofür man hart kämpfen muss, vielleicht sogar sein Leben riskieren muss, wenn man das möchte.
Sandra Petersmann über Liebe, Partnerschaft, Sexualität in Afghanistan. Sie hat auch die Macher einer Radiosendung über Liebe und Sexualität besucht. Die Nacht der Liebenden heißt die und die stellen wir euch am Ende dieser Sendung vor. Mädchen, die in jungen Kleidern rumlaufen, die heißen in Afghanistan Bacha Posh. Nicht, weil die Mädchen das selber wollen, sondern weil ihre Eltern sie als Jungen erziehen. Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts Network, der arbeitet in Kabul und Potsdam. Und ich habe ihn gefragt, warum erziehen einige Eltern ihre Töchter als Jungen?
Das ist eine Frage, die mit den sehr schwierigen intersexuellen Beziehungen in der afghanischen Gesellschaft zu tun hat. Und zwar damit, dass von Frauen erwartet wird, wenn sie verheiratet sind, dass sie halt einen Jungen, einen Stammhalter zur Welt bringen. Das ist ja nicht nur in Afghanistan und in islamischen Gesellschaften so, sondern auch in vielen anderen. Aber da, wo das eben nicht funktioniert und wo diese Frau dann nicht verstoßen wird, auch das kommt natürlich sehr häufig vor, gibt es manchmal diesen Ausweg, dass eins der Mädchen in Jungenkleider gesteckt wird.
Ich muss nochmal einhaken. Das heißt, wenn die Frau keinen Jungen bekommt, dann
ist das eine Schande.
Dann ist das eine Schande und deshalb entscheiden sich dann die Eltern möglicherweise, das Mädchen als Jungen aufzuziehen.
Ja, in einigen Fällen. Ich glaube, dass das eher eine Minderheit ist, aber es gibt inzwischen einige bekannte Fälle. Dazu gehört auch eine Parlamentarierin in Afghanistan, die das auch öffentlich gemacht hat. Das ist eben, um in der Nachbarschaft zu sagen, ich habe auch einen Jungen und dann nicht ein bisschen schräg angesehen zu werden, was eben häufig der Fall ist. Aber natürlich, wenn diese Mädchen dann größer werden, dann merkt man das ja. Und da ist dann meistens ein ziemlich harter Schnitt. Das ist ja für diese Kinder auch nicht wirklich oder kann ja keine eigenständige Entscheidung sein, sodass man dabei dann auch damit rechnen muss, dass natürlich auch da Traumatisierungen gibt und Persönlichkeitskonflikte, wenn diese Kinder dann in die Pubertät kommen.
Das heißt aber erstmal werden die wie ein Junge behandelt, bekommen einen jungen Namen und bekommen auch jungen Kleidung vermutlich?
Ja, richtig. Und dürfen sich dann auch wie Jungs benehmen beim Spielen und beim Kämpfen und in der Schule und so weiter. Also häufig werden Jungs natürlich auch bevorzugt wegen dieser ganzen Stammhaltergeschichte. Das kann dann natürlich auch durchaus positiv gesehen werden, aber das Ende kommt dann halt erst noch.
Und, ganz vieles, was Sexualität, was Liebe angeht, Erziehung, das beruht eben auf diesem großen Thema der Ehre für Familien. Hast du denn den Eindruck, dass sich da etwas verändert in den letzten Jahren?
Ich glaube, es gibt beide Tendenzen. Erstmal ist die afghanische Gesellschaft jetzt verglichen mit den 1960er, 70er Jahren, als sie viel liberaler war, weil es halt auch keinen Krieg gab, konservativer geworden, sodass halt diese Tabuisierung stärker sind, dass der soziale Druck in Nachbarschaften, Familien heute viel stärker ist, als das ein paar Jahrzehnte früher der Fall war. Und ich höre das oft von Afghaninnen und Afghanen, mit denen ich rede. Auf der anderen Seite gehen natürlich auch die ganze Modernisierung und vor allen Dingen halt der technische Fortschritt mit Facebook, Mobiltelefonen und so weiter auch nicht an afghanischen Gesellschaft vorbei, die ja sowieso nicht homogen ist. Es gibt Leute, die hätten sie gern homogen und das ist gerade die religiöse Geistlichkeit, die dann halt Dinge bekämpft, die nicht zur Orthodoxie gehören. Aber natürlich machen gerade die Jugendlichen beiderlei Geschlechts mehr und mehr, was sie selber denken. Dazu gehört zum Beispiel, dass man die Eltern umgeht, wenn man sich einen Partner sucht und dass man flirtet über Smartphones und alles Mögliche, wo man dann nicht mehr so leicht kontrolliert werden kann, was halt früher überhaupt nicht möglich war.
Tanzjungen, das klingt extrem harmlos. Dahinter verbirgt sich aber Missbrauch, sexueller Missbrauch. Ältere Männer, die sich Sexsklaven halten, meistens junge Männer, Jungs zu Beginn der Pubertät. Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts Network. Wie ist diese Tradition dieser sogenannten Tanzjungen in Afghanistan entstanden?
Ja, das hat damit zu tun, wie Sexualität und vor allen Dingen voreheliche Sexualität in Afghanistan möglich oder auch nicht möglich ist. Also mit Frauen und mit Mädchen ist es sehr schwer, Beziehungen einzugehen, weil das hat mit der bestimmten Rolle der Frauen in der afghanischen Gesellschaft zu tun, auch in anderen islamischen Gesellschaften, die halt mit der halt dort der Begriff der Familienehre ganz stark verknüpft ist. Und wer sich an der vergreift, der handelt sich extrem Ärger ein, bis zum Umbringen kann das gehen. Und da sind Jungs dann ein Ausweg. Warum? Ich bin allerdings überfragt, warum Jungs da nicht unter Familienehre fallen.
Und das muss man sich so vorstellen, dass das ältere Männer sind, die dann Sex haben mit jugendlichen Jungs, Männern?
Mit bartlosen Jungs, ja. Das ist das, was sich hinter dem Begriff Bacha-Junge verbirgt. Man kann schon sagen, dass das eine Art institutionalisierte Vergewaltigung ist. Diese Jungen werden ja gekauft und verkauft und sind Eigentum dieser mächtigen Leute, die sie halten. Die ganze Sache hat auch noch Aufschwung genommen durch die Kriege der letzten über 30 Jahre in Afghanistan, wo das sozusagen bei vielen Mächtigen und Reichen sogar so eine Art Statussymbol geworden ist. Wir hatten das unter den Taliban, wir haben das mit Mujahideen-Kommandeuren und Leuten aller möglichen politischen Ausrichtungen, die dann halt manchmal auch zu Gesprächen mit Ausländern wie mir dann so einen Jungen dort mitbringen, der dann verschüchtert in der Ecke sitzt. Also die meisten machen das eindeutig nicht freiwillig. Ich habe das auch in der afghanischen Polizei gesehen, wo dann solche Jünglinge zum Teil mit Wangenrot und Kajal um die Augen und so weiter dann mit irgendwelchen Polizeikommandanten dort rumhängen. Und einen habe ich mal gefragt, aber der hatte so viel Angst, der hat überhaupt nichts gesagt. Also das ist auch eine sehr, sehr einseitige Beziehung, die halt mit Gewalt verbunden ist.
Du hast eben schon gesagt, vor allen Dingen reiche Leute halten sich dann in Anführungsstrichen solche Tanzjungen. Kannst du einschätzen, wie verbreitet diese Art des Missbrauchs ist?
Es ist wirklich sehr schwer zu sagen, wie verbreitet das ist, ob sich das wirklich nur auf die Mächtigen beschränkt, diese Art und Weise, ich sag mal, der ausbeuterischen Beziehung. Das, was sich da anschließt, dass es halt sehr viele homosexuelle Beziehungen gibt, die dann halt auch im Verborgenen stattfinden müssen, das ist vermutlich sehr, sehr viel weiter verbreitet.
Welche Traumata erleben diese Menschen? Gibt es auch Leute, die sich an die Öffentlichkeit gewandt haben, oder ist das undenkbar?
Und was ich dazu sagen kann, ist, dass natürlich auch die Kehrseite der Tabuisierung, Scham und Schande in Anführungsstrichen sind, die damit verbunden sind. Also dass sich jemand wirklich sehr überwinden müsste, wenn er damit an die Öffentlichkeit ginge, wenn er das halt als Unterdrückung erlebt. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe allerdings Videos und einen Film auch gesehen, wo eben Leute da eher vom oberen Ende der Verdienstspanne dann sich dazu bekennen und das als positiv darstellen.
Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts Network über sogenannte Tanzjungen in Afghanistan. Reiche Männer halten sich pubertierende Jungen als Sexsklaven. Eine Stunde Liebe hat so eine Art Schwestersendung, wenn man so will, im afghanischen Radio. Die Nacht der Liebenden, die läuft seit anderthalb Jahren und dort wird mit einem Tabu gebrochen. Es wird nämlich über Liebe, über Sexualität, über Partnerschaften gesprochen. Sandra Petersmann hat die Macher der Sendung in Kabul getroffen. Sandra, wie muss man sich diese Sendung überhaupt vorstellen?
Na, das ist keine Live-Sendung, weil es viel zu gefährlich wäre, live über das heiße Eisen Liebe zu reden. Diese Sendung wird ausgestrahlt jeden Mittwoch von 21 Uhr abends bis Mitternacht, wird ausgestrahlt auf Arman FM. Das ist das erste private Unterhaltungsradio in Afghanistan gewesen. Dieser Sender, der gehört zur größten afghanischen Mediengruppe Mobi, die auch politisch viel Einfluss hat. Und das erklärt vielleicht, warum die es gewagt haben, im Gegensatz zum anderen dieses heiße Eisen Liebe überhaupt anzufassen. Da gibt es eine Moderatorin, Hadia, die ist das Herzstück der Sendung, und ihren Sidekick Omid. Das ist eigentlich einer, der Filmrollen spricht. Also wenn eben Filme aus Indien und aus der Türkei kommen und übersetzt werden müssen, dann ist Omid eine sehr gefragte Männerstimme, eine sehr sonore Stimme. Die beiden schmeißen sich in dieser Sendung also die Bälle zu. Was sie da vortragen und vorlesen, sind Liebesbriefe, die sie erreichen, sind E-Mails, die sie erreichen, zum Teil Auszüge aus Facebook, ganz oft eben anonym oder wird anonymisiert. Ganz wichtig ist der Anrufbeantworter mit der Radio Amman-Nummer für die Nacht der Liebenden, wo Leute dann ohne Zeitbeschränkung sich einfach einwählen können und ihre Geschichte erzählen können. Und das tun sie dann auch. Und Hadia und Omid, die beiden Moderatoren, die tragen das vor, binden das zusammen, kommentieren das Ganze aber nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine Sendung, die wirklich keine Ratschläge geben will, sondern die sich als Plattform für Menschen mit gebrochenem Herzen versteht, als Freund für junge Menschen, die eben keinen anderen haben, mit dem sie sprechen können. Und ganz oft handelt es sich da wirklich um tragische Geschichten, wo sich Menschen wahnsinnig verlieben, aber nicht zusammenfinden können, weil die Familien dazwischen stehen.
Du sagst, es gibt keine Beratung oder es gibt keine konkreten Tipps. Das heißt, was sind das dann für Geschichten, mit denen sich junge Afghanen an diese Sendung wenden? Also was konkret sind das für Geschichten, die die Hörerinnen und Hörer schildern?
Na, ich kann mich daran erinnern an ein Mädchen, das angerufen hat, eine junge Studentin. Und die hatte sich unsterblich in einen Kommilitonen von der Uni verliebt. Ich nehme mal an, dass es sich mutmaßlich um die Universität Kabul handelt. Und der hat ihr dann wohl auch einen Heiratsantrag gemacht. Dann wurden Familien informiert. Und auf einmal fehlte von diesem jungen Mann jede Spur. Und das Mädchen hat jetzt dann in der Sendung gefragt, wo ist der nur? Der ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat dann auch zu sich selbst wie zum Publikum die Frage gestellt, ob er wohl entführt wurde. Dieses Mädchen, das weiß eben nicht mehr weiter. Und die Geschichte endete dann damit, dass ihre Eltern sie mit einem anderen Mann verheiraten wollten, mit einem Cousin aus dem erweiterten Familienkreis, was durchaus üblich ist in Afghanistan. Und dieses Mädchen hat einfach gelitten wie ein Tier. Man hat ja wirklich angemerkt, wie gebrochen ihr Herz war, wie emotional sie angefasst war. Dann gibt es in jeder Nacht der Liebenden mindestens eine Geschichte aus dem Gefängnis. Die Hadia, die Moderatorin, die reist regelmäßig durch die Frauengefängnisse im Großraum Kabul und lässt sich eben auch dort Geschichten von Frauen erzählen. Sie hat zum Beispiel dort ein Mädchen namens Niloufar getroffen, eine 19-Jährige, die sich in einen Jungen aus ihrer Nachbarschaft verliebt hatte. Stellte sich dann raus, dieser junge Mann war nur auf Sex aus, hat sie ausgenutzt. Die beiden haben miteinander geschlafen. Ja, und er hat ihr die Würde, die Jungfräulichkeit genommen, hat sie dann betrogen, hat inzwischen längst ein anderes Mädchen geheiratet. Und als es rauskam, haben diese Eltern des Mädchens, Niloufar, das Mädchen ins Gefängnis werfen lassen. Und da ist sie jetzt.
Wie wird denn diese Sendung in Afghanistan aufgenommen? Hören da viele zu? Gibt es Anfeindungen oder gibt es Lob?
Es gibt von allem viel. Das ist eine Sendung, die eigentlich jeder kennt, zumindest im Großraum Kabul. Das ist eine Sendung, die in 18 von 34 afghanischen Provinzen zu empfangen ist insgesamt. Es gibt nach vielen Sendungen recht schnell über 1000 Facebook-Kommentare, hat mir der Manager des Radios erzählt. Aber er sagt dann auch, dass er speziell als Macher dieses Programms auch ganz viele Schmäh-E-Mails bekommen von Leuten, die ihm vorwerfen, du bist nicht afghanisch, du bist kein Afghane, du bist aus dem Ausland finanziert, du bist ein Amerikaner und so eine Sendung ist eben amerikanische Kultur und keine afghanische Kultur. Die erleben das dann eben als was Fremdes. Es kommt aber auch ganz, ganz viel Zuspruch aus Gebieten, die eher städtisch geprägt sind. Also es ist vielleicht außer Kabul, ist es noch Jalalabad im Osten, Herat im Westen. Das ist ein Wandel, über den wir hier reden, der sich eher in den Städten des Landes abspielt.
Wie gehen denn die Moderatoren und der Sidekick damit um? Also haben die auch wirklich Angst, weil sie eben ein solches Tabuthema Liebe, Sexualität ansprechen?
Also nicht nur die haben Angst, sondern ganz viele Journalisten in Afghanistan haben Angst, wenn man sich diesem Sender Aman FM nähert. Der ist in der sogenannten Green Zone in Kabul, hinter Sprengschutzmauern, hinter schweren Schranken. Da stehen bewaffnete Kräfte vor der Tür. Da muss man zig Sicherheitsschleusen passieren, bevor man da überhaupt reinkommt. Und was die Hadia betrifft, das ist eine 35-jährige Mutter von 5 Kindern, die auch in einer arrangierten Ehe lebt. Die kann natürlich nicht nachts, mitternachts einfach nach Hause kommen, sondern auch sie muss sich natürlich den kulturellen Gepflogenheiten anpassen. Das heißt, die Sendung wird unter anderem neben Sicherheitsgründen auch deshalb produziert, weil das Herz dieser Sendung, nämlich die Moderatorin, nicht mitten in der Nacht durch Kabul nach Hause gehen kann als Frau, die dann alleine unterwegs ist.
Sagt Sandra Petersmann über die afghanische Radiosendung Die Nacht der Liebenden. Die Sendung wird immer aus Sicherheitsgründen aufgezeichnet. Sandra hat die Macher in Kabul besucht. Das war eine Stunde Liebe über Liebe, Sexualität in Afghanistan, ein Land voller Tabus. Und leider auch eine Sendung mit teils wirklich schlimmen Geschichten. Aber es gibt auch Hoffnungsschimmer wie die Nacht der Liebenden im afghanischen Radio. Und über die Mädchen, die als Jungen erzogen werden, gibt es übrigens ein ziemlich spannendes Buch, wenn ihr da mehr wissen wollt, von Jenny Nordberg. Es heißt Afghanistans verborgene Töchter, ist auch auf Deutsch erschienen. Und mehr Infos haben wir euch verlinkt unter eine Stunde Liebe auf deradiowissen.de. Vielen Dank für euer Interesse.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.